Ja, hallo, guten Morgen. Willkommen zu unserer zweiten Vorlesung heute. Bevor ich jetzt so mit dem ersten neuen Thema von Systemprogrammierung 2, nämlich der Prozessverwaltung, beginne, kurz die Frage, gibt es irgendwelche organisatorischen Dinge noch zu klären? Hat mit der Übungsanmeldung alles so geklappt, wie Sie sich das vorgestellt haben? Oder gibt es was, wo ich was Problem lösen müsste noch? Nicht. Gut. Ja, gut, jetzt hier mit den Übungsgruppen, es waren letztendlich auch weniger Anmeldungen, wie wir gerechnet hatten, während umgekehrt in der Systemprogrammierung 1 erheblich mehr waren, wie wir gerechnet haben. Aber gut, da konnten wir jetzt natürlich dann ganz praktisch auch noch einen Übungsleiter umschieben. Und insofern müssten jetzt eigentlich beide Veranstaltungen ganz gut bedient sein. Gut, also, das erste große Kapitel von Systemprogrammierung 2 ist das Thema Prozessverwaltung und das erste Thema in diesem Kapitel ist jetzt das Thema Einplanungskriterien, überhaupt das Thema Einplanung erstmal. Gut, ich will ein bisschen was erstmal Grundsätzliches über Programmfäden, also Threads, sagen, wie die so ablaufen, was man in Bezug auf Leistungsoptimierung in dem Rechner tun kann. Dann geht es darum, wie man bei dieser Einplanung von Fäden arbeitet, welche Ebenen es gibt, also so mittelfristig, langfristig, kurzfristig und was es mit dem Thema Verdrängung auf sich hat. Und dann der dritte große Abschnitt ist dann, auch wieder nach welchen Kriterien macht man so eine Einplanung überhaupt. Einerseits will man natürlich irgendwelche Kriterien für den Benutzer erfüllen, andererseits hat man vielleicht auch systemglobale Kriterien, die man erfüllen möchte. Und und dann gibt es noch so verschiedene Betriebsarten, in denen Rechner arbeiten, in Bezug auch auf die Ziele, die mit dem Rechenbetrieb einfach verbunden sind. Schauen wir uns erstmal so ein paar grundsätzliche Fragen an. Also die Einheit, die man einem Prozessor oder einem Prozessorkern zuteilt, ist ein Faden, Englisch Thread. Hier hat sich der deutsche Begriff Faden inzwischen doch relativ weit, also auch über Bosch-Veranstaltungen hinaus, sehr gut durchgesetzt. Und diese Planung, wie man solche Threads jetzt, wie man die CPU solchen Threads gibt, erfolgt letztendlich betriebsmittelorientiert. Sie kann ereignisgesteuert sein oder sie kann zeitgesteuert sein. Und das gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Also die Laufbereitschaft von einem Faden hängt letztendlich davon ab, ob all die Betriebsmittel, die er für seinen Ablauf braucht, verfügbar sind. Das wichtigste Betriebsmittel ist natürlich immer die CPU. Ja? Aber es gehören natürlich bei Betriebsmitteln auch solche Dinge dazu, dass er möglicherweise, dass der Speicher verfügbar ist. Ja, es könnte ja sein, dass Speicherbereiche ausgelagert wurden, weil nicht genug Hauptspeicher zur Verfügung steht und einzelne Bereiche, Pages, ausgelagert werden. Und ja, wenn der Speicher nicht da ist, dann kann der Faden oder der Prozess nicht rechnen. Andere Betriebsmittel können sein, irgendwelche Zwischenergebnisse, die von anderen Threads erzeugt werden, die ja irgendwo dann in irgendwelchen Puffern vorhanden sein müssen, damit man eben auf denen weiterrechnen kann. Es können also ganz unterschiedliche Sachen sein. In dem Moment, wo diese Betriebsmittel, die der Faden braucht, zur Verfügung stehen, kann man im Prinzip sofort diesen Faden einplanen. Man kann es aber auch später machen, dass man also nur in fest vorgegebenen Zeitintervallen sich überlegt, welche Fäden sind jetzt potenziell ablauffähig und dann halt eine Planung darüber macht, in welcher Reihenfolge nehme ich die denn dran. Ja? Man muss immer davon ausgehen, es gibt ja möglicherweise mehrere Threads, die man zu einem Zeitpunkt ausführen könnte und dann ist einfach die Frage, welchen davon lasse ich jetzt laufen. Das heißt also, die Vorgänge, das Bereitstellen von Betriebsmitteln und das Einplanen der Fäden kann gekoppelt sein, es kann auch entkoppelt sein, also das kommt aufs jeweilige Betriebssystem an, wie das realisiert ist. Ja. In der Praxis ist es häufig so, also wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, ein Faden wartet darauf, dass irgendwelche Daten von der Platte gelesen werden, dann wird also der Plattencontroller irgendwann einen Interrupt schicken und sagen, okay, die Daten habe ich per DMA-Transfer im Hauptspeicher abgelegt, die liegen jetzt da und da. Der Interrupt wird sofort bearbeitet, aber dass der Faden, der darauf gewartet hat, dann tatsächlich in die entsprechende Warteschlange von lauffähigen Fäden aufgenommen wird. Das ist also typischerweise was, was man ein bisschen später macht, denn solche Warteschlangen sind ja kritische Datenstrukturen und der Interrupt kann ja irgendwo reingehauen haben und es kann ja sein, dass diese Warteschlange gerade in Bearbeitung ist. Und Sie können natürlich eine Warteschlange, wo gerade zwei Zeiger aufgedröselt sind, da können Sie natürlich nicht schnell mal was einhängen wollen. Das heißt, Sie müssen einen Zeitpunkt abwarten, in dem klar ist, dass diese Datenstruktur auch in einem konsistenten Zustand ist. Und dann können Sie wieder ran. Ja? Und deswegen macht man solche Dinge, die eben auf diesen globalen Datenstrukturen des Betriebssystems arbeitet, typischerweise eben nicht sofort, sondern ein bisschen versetzt zu bestimmten Zeitpunkten, wo man eben sagt, da kann ich das jetzt gefahrlos tun. Das Einplanen eines Fadens ist nicht gleichzusetzen damit, dass er dann auch sofort läuft. Und das ist die sogenannte Einlastung oder das Dispatching. Einlastung heißt also, man gibt dem Faden die CPU. Einplanung heißt nur, dass man letztendlich die Aufträge oder die Fäden, die potenziell lauffähig sind, in eine gewisse Reihenfolge bringt und dann zu irgendeinem eventuell späteren Zeitpunkt wird dann der erste von diesen Fäden genommen und tatsächlich bekommt er dann die CPU. Das ist also letztendlich wirklich der Moment der Zuteilung der Betriebsmittel, typischerweise eben der CPU. So, jetzt haben wir, das ist ein Begriff, mit dem hadere ich ein bisschen, hab mit Wosch da auch schon heftig drüber diskutiert, was es mit diesen Stößen auf sich hat. Hab jetzt auch bei der Vorbereitung, nachdem es jetzt meine Vorlesung ist, auch nochmal überlegt, wie ich es anders nenne und ich muss ehrlich sagen, mir ist nichts Gescheites eingefallen. Jedenfalls nicht auf Deutsch. Also, also diese Bursts, ein Burst ist ja letztendlich einfach so eine aktive Phase, kann man sagen. Ja? Und diese Ausführung von Fäden oder überhaupt die Aktivitäten von Fäden passieren letztendlich in solchen Bursts. Man gibt ihm die CPU, dann rechnet er bis zu irgendeinem Zeitpunkt, zu dem er nicht mehr kann oder zu dem er die CPU aufgeben muss. Ja gut, und dann wartet er halt wieder. Ja? Insofern redet man eben von CPU-Bursts, wenn man eben die Rechenphase meint. Ja? Und also die aktive Phase, das heißt, alle zur Ausführung erforderlichen Betriebsmittel sind verfügbar, der Faden ist eingelastet, er hat die CPU und er rechnet. Dann gibt es die Wartephase, die I.O.-Bursts, ein Ausgabephasen. Also ich denke, statt Stoßphase wäre eigentlich so irgendwo ein besserer Begriff. Das muss ich mir letztendlich aufschreiben, wenn ich es jetzt gerade schon weiß. Vielleicht kriege ich das ja dann, kriege ich einen Wosch davon überzeugt. So. Die Wartephasen sind also im Endeffekt inaktive Phasen, wobei man Obacht geben muss. Ein-Ausgabephasen können sich mit Rechenphasen überlagern, weil die Ein-Ausgabegeräte häufig parallel zur CPU arbeiten können. Ja, in aller Regel wird es aber so sein, dass so eine Ein-Ausgabephase dazu führt, dass der Prozess nicht rechnen kann, weil er einfach aufs Ergebnis davon wartet. Das heißt also, der Faden wartet darauf, dass eben die Ein-Ausgabe irgendwelche Betriebsmittel zur Verfügung stellt, die er braucht, also irgendwelche Daten. Und solange die nicht zur Verfügung sind, ist er dann eben inaktiv. Also Ein-Ausgabe abwarten bedeutet letztendlich auf Betriebsmittel warten. Jetzt gibt es zwei verschiedene Arten von Betriebsmitteln. Es gibt konsumierbare Betriebsmittel, das sind also solche Sachen wie Eingabedaten, Nachrichten. Ja, Sie warten also auf irgendeine Nachricht von einem anderen Rechner. Signale zwischen Prozessen. Und im Gegensatz dazu wiederverwendbare Betriebsmittel, das sind also irgendwelche Puffer, in die man was reinschreiben kann. Da kann ein anderer was rauslesen, dann kann man wieder was reinschreiben. Ich meine, wenn Sie ein Signal erhalten, darauf reagieren Sie, aber dann ist das Signal aber auch weg. Also das bleibt ja nicht erhalten dann. Geräte sind natürlich wiederverwendbare Betriebsmittel, Sie können also immer wieder es verwenden und die CPU selbstverständlich ist natürlich auch wiederverwendbar. Ein bisschen abstrakt betrachtet kann man sich eigentlich das immer so vorstellen, dass alle Betriebsmittel durch Fäden bereitgestellt werden. Ja? Das ist natürlich bei irgendwelchen Daten ganz logisch der Fall. Ja? Es gibt irgendeinen Faden, der die eben zur Verfügung stellt. Sie können sich aber im Prinzip auch an Ausgabegeräte einfach wie externe Threads denken Und dann ist eben auch dieses Gerät, das ist quasi auch ein Thread, der die Daten produziert und einem zur Verfügung stellt. Ja? Also insofern ist das eigentlich eine ganz gute Abstraktionssicht, dass man sagt, also irgendein anderer Faden stellt einem die Betriebsmittel bereit. So, wenn man das jetzt mal so insgesamt betrachtet, dann haben wir also einen Thread, der läuft so vor sich hin und irgendwann hat er den Punkt, also hier läuft er, ist also in der aktiven Phase, Laufphase, irgendwann hat er einen Punkt, an dem er eine Ausgabe anstößt. Ja, also zum Beispiel ein Read System Call. Ja, ein Read System Call würde im Endeffekt zum Beispiel dafür sorgen, dass der Plattencontroller oder Plattentreiber, Plattencontroller letztendlich, informiert wird, dass also irgendein bestimmter Block von der Platte gelesen werden soll. Danach ist natürlich die Platte erstmal beschäftigt. Ja? Ich meine, die muss die Daten bereitstellen und muss sie in den Hauptspeicher übertragen, das dauert seine Zeit. Aber im Prinzip mit dem Anstoßen beginnt eigentlich so eine Ausgabephase, aber es kann durchaus, das heißt, es kann nicht nur sein, es wird so sein, der Thread, der rechnet schon noch ein Stückchen weiter, zumindest ein klein bisschen. Er hat das angestoßen und er muss dann zumindest noch irgendwelche Datenstrukturen in Ordnung bringen. Er muss ja irgendwo eintragen, worauf er jetzt überhaupt wartet. Er muss sich in irgendeine Warteschlange der auf die Platte wartenden Threads einreihen. Das heißt, also ein bisschen rechnen tut er auf jeden Fall noch. Und dann ist die Frage, also eine Möglichkeit wäre, dass er dann als nächstes so ein Schedule aufruft und im Endeffekt so mal den Faden-Einplaner laufen lässt, also quasi den Algorithmus, der sich überlegt, wen nehme ich denn als nächstes dran. Das kann durchaus sein, dass das nicht zu dem Zeitpunkt läuft. Das könnte auch in regelmäßigen Abständen einfach generell laufen und zu diesem Zeitpunkt braucht er bloß noch den ersten aus der Warteschlange rausnehmen. Ja? Aber das ist natürlich auch eine gewisse Art der Planung, zu sagen, okay, ich habe hier eine Warteschlange und den ersten nehme ich. Ja, und wenn man dann also jetzt rausbekommen hat, wer denn laufen soll, dann wird die Dispatch-Funktion aufgerufen und im Endeffekt auf den Thread, der hier ausgewählt wurde, umgeschaltet. So, jetzt ist der hier oben, also irgendwo so hier im Laufe der Dispatch-Phase geht der eben vom Zustand laufend in den Zustand wartend über. Das ist also hier so ein fließender Übergang irgendwie und dann wartet er. So, jetzt laufen andere Fäden und hier die Platte, die arbeitet, die holt die Daten irgendwie von der Platte und ich weiß nicht, ich hatte es wahrscheinlich so irgendwo am Rand schon mal erwähnt, man muss sich ja vorstellen, so eine Platte ist ja ein unheimlich langsames Gebilde, ne? So eine normale Magnetplatte dreht sich mit, was weiß ich, ein paar tausend Umdrehungen pro Minute, 10.000 oder so. Und der Plattenarm bewegt sich, braucht auch ein paar Millisekunden von einer Spur auf die nächste, bis sich so ein Ding mal rumgedreht hat. Also Sie müssen rechnen irgendwo, Gott, zwischen 2 und 10 Millisekunden, bis Sie so einen Sektor auf der Platte überhaupt mal gefunden haben, mit dem Plattenarm. Ja? Wenn Sie sich vorstellen, ja, so ein paar Millisekunden ist natürlich eine elendlange Zeit, ja, bei einem Gigahertz getakteten Prozessor. Das heißt also, das hier dauert so richtig lang. Ja? Also da können die anderen hier also Millionen von Instruktionen ausführen. Und irgendwann ist es aber tatsächlich so weit, dass die Platte sagt, okay, die Daten sind im Speicher und schickt einen Interrupt. Dann wird natürlich irgendein Faden unterbrochen. Und ja, es wird im Endeffekt dieses Schedule wieder aufgerufen, weil jetzt natürlich der Faden, der hier drauf gewartet hat, es wird ein Betriebsmittel bereitgestellt und deswegen muss natürlich eine neue Einplanung erfolgen. Ob der dann sofort drankommt oder nicht, ist eine andere Sache. Es kann durchaus sein, dass irgendein anderer Faden, nachdem hier das Schedule passiert ist, noch eine ganze Weile weiterrechnet und irgendwann später, oder vielleicht bekommt er hier im Rahmen von dem Schedule auch gar nicht die beste Priorität. Ne? Und wenn der dann nicht die oberste Priorität hat, steht er weiter hinten in der Warteschlange und der gerade gerechnet hat, vielleicht weiter vorne, dann macht der weiter. Rechnet hier noch ein bisschen, dann wird vielleicht wieder mal ein Schedule aufgerufen. Jetzt ist der hier oben endlich mit der besten Priorität dran und es erfolgt ein Dispatch und jetzt kann er weiterarbeiten. Ja? Also da kann unheimlich viel ablaufen und die Kriterien, nach denen das passiert, sind jetzt erstmal unabhängig von den Aktivitäten, also einfach die Fragestellung, wer ist wichtig, wer ist nicht wichtig, wenn mehrere Fäden zur Verfügung stehen, ist ja von solchen Abläufen erstmal unabhängig. Ja, da kann es also, und das werden wir später auch noch anschauen, wie man solche Prioritäten prinzipiell festlegen kann, nach welchen Kriterien man das machen kann. Gut. So, also wir haben hier ein bisschen so diesen Übergang. Also der Faden läuft natürlich so lange, bis er den Prozess freiwillig abgibt. Wobei dieses freiwillige Abgeben ist so eine Geschichte. Im Prinzip muss ein Faden im Prozessor immer selbst abgeben. Ja, weil er muss seinen Zustand sichern, damit er hinterher wieder weiterlaufen kann. Man kann aber im Endeffekt einen Faden, durch entsprechende Strategien im Betriebssystem, letztlich dazu zwingen, dass er die CPU freiwillig abgibt. Ja? Also entsprechend überzeugen. Aber das Problem ist immer, der Faden muss natürlich eingelastet sein, er muss laufen, klar, sonst kann er die CPU nicht abgeben, und er muss entsprechenden Code ausführen, damit er seinen Zustand eben so im Speicher ablegt, dass er zum späteren Zeitpunkt im Rahmen vom Dispatch wieder aufgenommen werden kann. Ja? Insofern ist das immer letztendlich irgendwie freiwillig, aber man kann ihn eben durch irgendwelche Strategien einfach einen Tritt geben, dass er jetzt eben mal freiwillig abgibt. Gut, so, hier sind also die Phasen einfach nochmal skizziert. Das ist aber im Endeffekt eigentlich nur jetzt für Ihr Skript wichtig, das habe ich jetzt so erläutert. Ein Sonderfall wäre jetzt noch, dass der Faden sich selber einplant und einlastet. Es könnte ja durchaus sein, dass in dieser Phase eben kein anderer Faden läuft, weil halt einfach nichts zu tun ist. Ja. Und dann geht der Prozessor in Idle-Zustand und dann in der Situation würde durch den Interrupt im Prinzip sofort eigentlich der ursprünglich unterbrochene Faden drankommen und dann im Prinzip sich selber einplanen und dann ja gut quasi auf sich selbst umschalten. Ja. Das ist aber eigentlich nur eine Feinheit. So. Diese Überlappung von Lauf- und Wartephasen sind natürlich eine ganz nützliche Angelegenheit. Also während der eine Thread wartet, dass in der Zeit eben ein anderer Thread laufen kann. Weil man damit im Endeffekt natürlich diese Todzeiten, die man sonst hätte, wenn man auf die eine Ausgabe wartet, ein Stück weit wegbekommt, einfach in der Situation, in der einfach mehr in dem System zu tun ist. Und damit kann man natürlich einerseits die Auslastung der CPU verbessern und natürlich auch die Auslastung der EA-Geräte verbessern. Ja. Denn letztlich ein Rechner kann natürlich zu einem Zeitpunkt immer nur einen so einen CPU-Burst verarbeiten. Es können parallel dazu natürlich prinzipiell mehrere EA-Phasen laufen. Ja. Man könnte im Prinzip natürlich mehrere EA-Geräte anstoßen und denen sagen, tut mal was, und die brauchen dann alle ihre Zeit dafür. Und in der Zwischenzeit kann man noch ein bisschen weiter rechnen und irgendwann braucht man halt irgendwelche Ergebnisse davon und dann wartet man halt so lange, bis einer von denen fertig ist und man eben weiterarbeiten kann. Ja. Also im Idealfall ist es natürlich so, dass man dann eben die CPU und die EA-Geräte quasi andauernd beschäftigen kann, weil halt immer irgendetwas zu tun ist. Die Frage, ob das wirklich der Idealfall ist, ist ein bisschen umstritten. Ist es das oberste Ziel, wenn man einen Rechner hat, dass er wirklich immer ausgelastet ist? Ja? Und eigentlich bin ich der Ansicht, gut, es kommt darauf an, wer man ist. Ja? Wenn ich ein Rechenzentrum betreibe, einen Rechner für viel Geld gekauft habe und meine Kunden für die Rechenzeit bezahlen müssen, dann ist mein oberstes Interesse natürlich, dass das Ding immer rechnet. Ja? Wenn ich so ein Notebook auf dem Tisch stehen habe, dann ist es mir eigentlich egal, ob das Ding ständig rechnet. Ja? In dem Moment, wo ich was von dem Ding will, soll es natürlich zur Verfügung stehen und schnell antworten. Und ja gut, und wenn ich gerade nichts zu tun habe, dann muss der auch nicht rechnen. Dann ist es vielleicht sogar besser, wenn er nichts tut und die CPU runtertaktet oder sogar anhält und auf die Weise Strom spart, gerade wenn es darum geht, dass das Ding mit Batterie betrieben ist. Also insofern ist die, was quasi da das Optimierungsziel ist, ob man also ständig ausgelastet sein will oder nicht, ist durchaus eine nicht einfach zu beantwortende Frage. Wenn ich aber mehr Fäden lauffähig habe, als ich Prozessoren zur Verfügung habe, dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann muss ich die Fäden letztendlich serialisieren. Ja? Ich muss also der Reihe nach halt immer wieder mal einen Faden bearbeiten und die anderen müssen dabei warten. Und dann bekomme ich natürlich letztendlich, dann bremse ich natürlich die anderen Fäden aus, also die absolute Ausführungszeit von später eintreffenden Fäden, also welche, die eben später betriebs- oder laufbereit werden, die müssen natürlich einfach warten. Ja? Und gut, das kann man jetzt in ein paar simple Formeln fassen. Wenn man also annimmt, wir haben n Fäden mit gleich langer Bearbeitungsdauer k. Der erste Faden wird natürlich nicht verzögert, der kann sofort arbeiten. Der zweite Faden wird natürlich um die Zeitdauer k, die der erste bearbeitet wird, verzögert. Und der ite Faden natürlich dann um i minus 1 mal k. Dadurch ergibt sich eine mittlere Fadenverzögerung von n minus 1 halbe mal k. Das ist, merken wir uns ganz kurz mal. Und natürlich ist die mittlere Verzögerung proportional zur Zahl der Fäden, die zur Verfügung stehen. Das ist jetzt im Prinzip rein theoretisch betrachtet. Interessant ist natürlich die subjektive Empfindung von Fadenverzögerung. Das heißt also gerade so aus Betriebssystemsicht, wenn ich ein Betriebssystem baue, möchte ich natürlich ein System bauen, bei dem meine Anwender irgendwo eben das Gefühl haben, dass das, was sie zu tun haben, gleich gemacht wird. Ne? Und die Frage ist also, ab wo bekomme ich da ein Problem? Wie viele Fäden darf ich letztendlich potenziell lauffähig haben, bis ich einfach sagen muss, okay, da ist der Rechner mit einer bestimmten Anzahl von CPU-Kernen einfach nicht mehr ausreichend, da brauche ich irgendwie ein größeres System, weil ansonsten es eben subjektiv für die Benutzer hässlich wird. Also, die Startzeiten der Fäden verzögern sich, hatten wir gerade festgestellt, um n-1 halbe Mal diese T-CPU, also die mittlere Dauer eines CPU, einer CPU-Rechenphase. Ja? Ich meine, in dem Moment, wo ein Faden dann in die EA-Phase geht, also wartet letztendlich, im Zustand blockiert übergeht, habe ich ja kein Problem mehr, weil dann ist ja die CPU frei. Ja? Aber die Rechenphasen sind natürlich das Wesentliche an der Stelle. Das gilt aber nur dann, wenn TCPU größer oder gleich der mittleren Dauer von den EA-Phasen ist. In der Praxis ist es aber ganz anders. In der Praxis sind ja die Ein-Ausgabe-Phasen erheblich größer wie die Rechenphasen. Ja? Also gerade wenn man überlegt, ne, ich warte ein paar Millisekunden auf die Platte und rechnen tue ich, ja, Gott, je nachdem natürlich gut, wenn ich Pi berechne, dann kann ich lange rechnen. Aber wenn ich so diese typischen interaktiven Programme, die rechnen ein bisschen was und warten dann wieder darauf, dass irgendeine Eingabe kommt. Nachdem das Rechnen eben Gigahertz-Takt geht, kann ich dann also so irgendwo im Nanomikrosekundenbereich davon ausgehen. Und für eine Ausgabe bin ich sehr, sehr häufig bereits im Millisekundenbereich. Auch wenn ich Netzwerktransfer habe. Ja, wenn Sie über das Ethernet was übertragen, die Kommunikationszeit mit dem anderen Rechner, sind Sie sofort bei einer Millisekunde. Ja? Also zumindest wenn es wenn die nicht über irgendwelche Spezialnetze irgendwo im gleichen Schrank miteinander gekoppelt sind, dann kommen sie schneller hin. Aber wenn sie so über normales Ethernet gehen, mit einem Router dazwischen und so, dann haben sie sofort Millisekunden. Das heißt also, die Wartephasen bei den EA-Operationen dominieren ganz gewaltig die Fadenverzögerung. Ja, das heißt also, diese mittlere Verzögerung hier in diesem Kontext hier, die spielt eigentlich vergleichsweise gar nicht so eine große Rolle. Ja, also das heißt also, dieser proportionale Verzögerungsfaktor, der bleibt im Prinzip verborgen. Und der greift eigentlich erst dann, wenn die Zahl der Programmfäden sehr groß wird, sodass eben gilt, dass eben die Rechenzeiten der Programmfäden größer werden wie die Ein-Ausgabe-Phasen der Programmfäden. Ja. Und solange das nicht der Fall ist, sind also diese Fadenverzögerungen dadurch eben durch quasi die Überlast im System überhaupt nicht wahrnehmbar. Und das ist eigentlich auch die Situation, die wir so in der Praxis eigentlich üblicherweise vorfinden. Eben, es sei denn, Sie haben wirklich einen Rechner, wo viele Leute dran arbeiten und sehr rechenintensive Dinge tun. Ja. Also ich erinnere mich noch, gut, früher waren ja die Rechner nicht so leistungsfähig, wie sie heute waren. Also wir in der Diplomarbeitsphase, da haben wir mal am Scheduling rumgefummelt von einem normalen Unix-System. Und das war halt so ein Rechner, Leistungsfähigkeit 1 MIPS, also 1 Million Instruktionen pro Sekunde, also so ja, doch ein guter Faktor 1000 oder ein paar tausend kleiner, wie wir heute haben. Und das war ein altes Unix System 5, das wir hatten. Und der Scheduler dabei hat hat keinen sehr großen Unterschied zwischen sehr ein-ausgabeintensiven und sehr stark rechenintensiven Prozessen gemacht. Was zur Folge hatte, wenn also ein paar Leute Compiler gestartet haben und sie haben einen Editor benutzt, dann haben sie es einfach gemerkt. Ja? Also das war so ein Rechner, da waren noch über seine Leitungen Bildschirme angeschlossen, also Rechner, ein MIPS, 40 Benutzer dran, ja, und ja gut, und wenn also da ein paar einen Compiler angeworfen haben, dann haben sie das einfach gemerkt beim Tippen. Ja. Und das Berkeley Unix-System hatte eine andere Scheduling-Strategie, die hat also die ausgabeintensiven Prozesse stärker bevorzugt. Und ich habe den dann irgendwann mal diesen anderen Scheduler da reinportiert und das war fantastisch. Also 40 Leute dran, die konnten machen, was sie wollen, wenn sie da getippt haben. Sie haben nichts gemerkt, das Ding war rasend schnell, also für damalige Verhältnisse. Und das heißt eigentlich auch für heutige. Ich meine, sowas wie X-Windows und diese ganzen Grafikzeugs gab es ja nicht. Und für die normale Zeichen-Ein-Ausgabe hat die Leistung da locker gereicht. Aber wenn sie was kompilieren wollten, oh Gott, ja, also die Compiler haben ab dem Zeitpunkt ewig gebraucht, ja. Also das, ja, die sind rechenintensiver gewesen, sind stärker verzögert worden dadurch und dann haben sie also, wenn es blöd kam, mal eine Minute auf den Compiler gewartet. Aber interaktiv war das Ding richtig nett. Ja? Aber ich meine, ab und zu wollte man halt doch was übersetzen und das war dann nicht mehr nett. Ja? Aber typische Situation einfach, da ist das hier zu groß geworden, ja? Und dann merkt man es halt einfach. Ja? So. Also das ist durchaus was, was man so im, als sagen wir, Betriebssystembauer merkt und da ist einfach auch wirklich die Frage, was für eine Strategie fahre ich dann auch in so einer Situation und wen bevorzuge ich dann noch und wen stelle ich hintan, damit das Ganze noch ein gut handhabbares System bleibt. Ne? Während also in der Situation, wenn das größer ist, deutlich größer ist, dann braucht man sich eigentlich nicht einen großen Kopf machen, dann ist der Rechner im Prinzip nicht ausgelastet, ja? Also von der CPU her und dann hat man auch kein Problem. Das heißt also, Überlast muss man irgendwie vermeiden und wobei es natürlich schwierig ist, also wie will ich die Länge der CPU-Stöße oder der CPU-Bursts an die Ein-Ausgabe-Anlastung anpassen? Ich meine, die Prozesse kommen halt rein, wie sie kommen und eventuell muss ich natürlich dann irgendwelche Beschränkungen machen, zum Beispiel irgendwelche langrechnenden Sachen eben zu bestimmten Tageszeiten nicht zulassen oder so ein Zeug, da einen Ausgleich hinzubekommen. Gut. Hab das jetzt bloß so ein bisschen erzählt, um ein bisschen zumindest zu motivieren, dass das einfach nicht rein theoretische Überlegungen sind, sondern dass das durchaus was ist, eben was man im Alltag auch merken kann, wenn das blöd gebaut ist. Ja? Also gerade, und ich meine, jetzt heutzutage sind Rechner, an denen viele Leute gleichzeitig arbeiten, nicht mehr sehr weit verbreitet. Insofern hat dieses Problem ein bisschen abgenommen. Aber ansonsten ist es natürlich eine wichtige Angelegenheit, wenn Sie also so quasi viele Kunden an dem Rechner dran haben, dass das eben noch vernünftig funktioniert. Und da muss man sich da eben ein bisschen Gedanken zu machen. So, was die Einplanung angeht, ist die Frage, in welchem Rahmen macht man das jeweils? Und das interessante Überlegung ist, das in verschiedenen Ebenen zu machen, dass man einerseits so eine langfristige Einplanung machen, zum Beispiel für eine Lastkontrolle, dass man einfach sagt, okay, ich schränke den Grad an Mehrprogrammbetrieb ein, ich lasse nicht beliebig viele Fäden gleichzeitig zu, um einfach so eine Überlast zu vermeiden. Dann passiert im Prinzip im Rahmen der langfristigen Einplanung, wenn dann entschieden wird, okay, dieses Programm soll jetzt laufen, dann muss es auch geladen werden. Typischerweise sind Programme im Rahmen der langfristigen Einplanung auch überhaupt nicht im Hauptspeicher, sondern die werden auch ausgelagert, weil man meistens in so einer Situation dann eben nicht nur CPU-Probleme, sondern eben auch Hauptspeicherkapazitätsprobleme hat. Und wenn ein Faden oder ein Prozess sowieso nicht läuft, dann braucht er auch keinen Speicher haben. Ne? Und wenn man also jetzt Prozesse reinlädt, dann kann man sie eben der mittel- oder kurzfristigen Einplanung quasi zuführen und von dort dann weiter bearbeiten lassen. Mittelfristige Einplanung heißt, wird im Wesentlichen verwendet, um Speicherprobleme in den Griff zu bekommen. Wir hatten im Teil 1 ja schon mal so dieses Konzept von Paging zumindest so kurz angesprochen, so sehr intensiv noch nicht, das kommt dann auch erst später. Paging heißt ja, dass einzelne Seiten, also so 4 Kilobyte große Stückchen vom Speicher, bei Bedarf, wenn der Speicher nicht reicht, ausgelagert werden. Und wenn dann darauf zugegriffen wird, dann wird das halt wieder eingelagert und die entsprechenden Adressabbildungstabellen vom logischen oder virtuellen Adressraum werden dann entsprechend angepasst. Wenn Sie jetzt sehr viele Prozesse gleichzeitig laufen haben, im Rahmen von Scheduling, also quasi gleichzeitig, ja, so reihum oder so, dann kann es natürlich passieren, dass der Speicher für die alle miteinander nicht ausreicht. Das heißt, Sie lassen einen laufen, dann kommt der nächste dran, von dem wurden einzelne Seiten ausgelagert, die wollen Sie einlagern, sonst kann er ja nicht laufen. Um die einen zu lagern, müssen Sie von dem anderen welche auslagern. So, und wenn Sie das zu viel machen, dann sind Sie eigentlich im Wesentlichen noch mit dem Ein- und Auslagern von Seiten beschäftigt. Und da reden wir jetzt wieder über Millisekunden, das Zeug muss ja auf die Platte. Und das heißt, Sie haben also letztendlich jedes Mal, wenn Sie umschalten auf einen anderen Prozess, haben Sie einfach Kosten zum Ein- und Auslagern von Seiten. Und das bremst das System immens aus. Und dann ist es eigentlich besser, eine Idee zu sagen, okay, ich nehme aus diesem ganzen Spiel ein paar Prozesse raus und schmeiße die komplett raus. Ja, komplett auf die Platte, sowas nennt man dann Swapping. Und also so, dass der Hauptspeicher für die, die an dem ganzen Spiel momentan noch teilnehmen, für die auch ausreicht. Ja. Und dann kann ich ja nach einer Sekunde oder von mir ist auch nach einer halben Sekunde, ist ja doch eine lange Zeit, kann ich natürlich sagen, okay, jetzt schmeiße ich mal den anderen ganz raus und hole den anderen wieder rein. Ja? Aber dann habe ich quasi nur sehr grob granular selten diese teuren Ein-Auslagerungen und beim Umschalten, bei dem kurzfristigen Umschalten, was ja häufig dann doch im Abstand von ein paar Millisekunden passiert, habe ich eben keine Ein-Auslagerungsfunktion mehr. Das ist also die Idee von dieser mittelfristigen Einplanung, einfach ganze Prozesse rauszuwerfen und, oder umzulagern quasi zwischen Hauptspeicher und Hintergrundspeicher. Ja, und die kurzfristige Einplanung, das ist jetzt dann also wirklich die Fragestellung, in welcher Reihenfolge kommen die Prozesse dran, werden sie eingelastet das brauche ich natürlich in jedem Fall. Ja, also mittel- und langfristig kann ich im Zweifelsfall auch mal darauf verzichten, kurzfristig brauche ich und da rede ich eben über Zeiten im Bereich von ja, üblicherweise ein paar hundert Mikrosekunden bis ein paar Millisekunden, während bei mittelfristigen rede ich über Zeiten von ein paar hundert Millisekunden bis wenige Sekunden. Und bei der langfristigen Einplanung, ja gut, Minuten ist natürlich schon heftig, aber zumindest kann ich da über mehrere Sekunden oder viele Sekunden schon reden, von den Zeiten her. So, wenn man sich die Phasen von der Prozesseinplanung jetzt mal anschaut, also wenn ein neuer Auftrag kommt, dann ist er also ein zugelassener Prozess, der muss natürlich dann erstmal eingelagert werden und so. Das heißt, der ist erstmal im Rahmen von der langfristigen Einplanung existiert der. Die Frage ist jetzt, habe ich hier den direkten Weg oder habe ich den Weg über die mittelfristige Einplanung? Gibt es also im Prinzip beide Möglichkeiten. Das heißt, nee, in dem Bild haben wir es jetzt so, die mittelfristige Einplanung wird, da wird rausgeworfen und hier haben wir eigentlich potenziell immer den Umweg über die langfristige Einplanung. Bei einem rausgeworfenen sage ich, den lasse ich jetzt wieder zu, dann kann ich ihn quasi in die kurzfristige Einplanung bringen, erst in der Menge der laufbereiten Prozesse und kann dann die CPU bekommen, kann auch mal suspendiert werden, weil er halt auf irgendwas warten muss, kann wieder laufbereit werden und so weiter. Gut, also die kurzfristige Einplanung ist natürlich absolute Voraussetzung für so einen Mehrprogramm- oder Mehrprozessbetrieb. Also da habe ich eben laufbereite Prozesse, also das ist der Zustand bereit. Also wir hatten ja in dem Kapitel über Programme und Prozesse, hatte ich ja mal so ein Prozesszustandsdiagramm, so ein kleines schon aufgemalt. Da hat er diesen Zustand bereit, das entspricht im Prinzip diesem hier. Und die suspendierten Prozesse, das sind im Prinzip die im Zustand blockiert sind. Das sind also die letztendlich auf ein Betriebsmittel warten und damit sie wieder bereit werden, sein können. Und hier CPU, das ist im Prinzip der Zustand laufend. Wobei ich eigentlich finde, dass man diese beiden Bildchen, die wir da verwenden, vorne in dem Kapitel und hier, das könnte man mal anpassen. Das macht's, erhöht den Wiedererkennungswert dann. Gut, wenn man jetzt die Prozesszustände und die Einplanungsebene nochmal miteinander abgleicht Also abhängig von der Einplanungsebene haben wir verschiedene Zustände. Im kurzfristigen Bereich eben kurzfristigen Ebene die Zustände bereitlaufend blockiert. Also auch so, wie ich sie jetzt dann hier gerade erläutert habe oder wie sie in meinem ursprünglichen Bildchen waren. Mittelfristig die Zustände schwebend bereit und schwebend blockiert, kommt gleich nochmal ein Bildchen, und langfristig erzeugt, gestoppt und beendet. No? Da war doch irgendwo ein Bild. Sorry, mir fehlt ein Bild. Ach, das kommt erst auf Seite 17. Okay, sorry. Ich war desorientiert. Okay, und die Anwendungsfälle legen letztendlich fest, welche Einplanungsebenen überhaupt vom Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden. Ob ich eben sowas wie Rausswappen überhaupt brauche. Es gibt also durchaus Anwendungssituationen, wo so ein Rausswappen eine absolut ungünstige Angelegenheit ist. Also gerade wenn Sie zum Beispiel so eine Gerätesteuerung bauen, ja, dann müssen Sie natürlich Ihr System so bauen, dass der Speicher für die Software, die da drauf laufen soll, auch da ist. Ja. Es hilft Ihnen überhaupt nichts, wenn Sie von dem Sensor ein Signal bekommen, dass irgendwas zu tun ist und die entsprechende Routine, die dann auszuführen ist, die ist gerade rausgeswappt und die müssen Sie erst einlagern. Ja, und Sie haben vielleicht dann eine Deadline von ein paar wenigen Millisekunden und das Einlagern braucht 10 Millisekunden, dann macht das keinen Sinn. Ja. Also, und Sie werden also typischerweise in der Software in einem Auto oder sowas, haben Sie natürlich keine mittelfristige Einplanung, denn sie haben gar keine Platte, um Sachen auszulagern. Ja? Und zumindest nicht in den normalen Steuergeräten, in der Mittelkonsole vielleicht schon. Aber insofern kommt es einfach darauf an, wofür eben so ein Rechensystem überhaupt verwendet werden. Ne? Ist also nicht so, dass man sagt, okay, das Betriebssystem hat solche Mechanismen potenziell zur Verfügung und deswegen nutzen wir sie auch. Ja, ist also wirklich immer die Frage, in welcher Konstellation sind diese Konzepte sinnvoll einsetzbar und wo nicht. Wenn man sich das nochmal im Einzelnen anschaut, im Rahmen von der kurzfristigen Einplanung läuft das Ganze im Endeffekt ja so, dass wir einen Mehrprozess- oder Mehrprogrammbetrieb auf der Basis der Serialisierung von Programmfäden bauen. Das heißt also im Endeffekt, die verschiedenen Fäden kommen immer mal ein Stückchen weit dran. Ja, im Zustand bereit heißt es, also ein Faden ist bereit zur Ausführung durch den Prozessor. Er ist auf der Bereitliste, das ist typischerweise eine verkettete Liste von irgendwelchen Prozesskontrollblöcken und im Rahmen von dem Scheduling wird diese Liste halt irgendwie vernünftig sortiert, also im Rahmen der Einplanung, und wenn also ein Faden in den Zustand bereit kommt, dann bestimmt eben das Einplanungsverfahren, wo der in dieser Liste reinkommt. Ja, und diese Liste kann durchaus auch in regelmäßigen Abständen mal umsortiert werden. Ein häufiges Verfahren ist beispielsweise, dass Fäden, die schon sehr lange warten, in der Priorität steigen. Das heißt, die kommen weiter vorne in die Liste rein. Laufend heißt letztlich die Zuteilung der CPU. Und jetzt ist er eben in der CPU-Phase. Und natürlich haben wir zu jedem Zeitpunkt pro CPU immer nur einen laufenden Prozess. Ja. Das kann nicht mehr sein. In dem Augenblick, wo ein Prozess oder Faden auf ein bestimmtes Ereignis wartet, geht er eben in den Zustand blockiert und wartet eben so lange, bis eben dieses Ereignis eintritt. Das heißt also letztendlich, dieses Betriebsmittel zur Verfügung gestellt wird. Das einzige Betriebsmittel, um das es hier nicht geht, ist die CPU selbst. Die CPU selber ist das Betriebsmittel, das beim Übergang von bereit nach laufend zur Verfügung gestellt wird. Also ich bin nicht blockiert, wenn ich auf die CPU warte, aber wenn ich eben auf Speicher warte oder auf irgendwelche Datenpakete oder sowas. Das heißt, eventuell ist der Prozess in dieser Zeit auch in der EA-Phase. Das muss aber nicht sein. Es kann also auch sein, dass die EA-Phase deutlich vorher beendet ist und der Prozess, das heißt, nee, das ist Blödsinn, was ich erzähle. Nein, wenn die EA-Phase beendet ist, dann geht der Prozess normalerweise schon vom Zustand blockiert in den Zustand bereit über. Aber es kann auch sein, dass man auf andere Dinge erwartet, wie ein Ausgraben, eben zum Beispiel auf Zwischenergebnisse, die von anderen Fäden berechnet werden und die dann in irgendeinem Puffer erstmal drinstehen müssen, bevor man weiterarbeiten kann. Ja? Oder, ich meine, Sie kennen die Semaphor-Geschichte, hatte ich letzte Woche erzählt, ja? Sie warten einfach darauf, dass ein Semaphor frei wird, das heißt, dass ein anderer Faden eine V-Operation macht. Ja? Das wäre also auch etwas. Und solange man in der P-Operation blockiert ist, weil der Semaphor null ist, ist man im Zustand blockiert. Ja? Ein Spezialfall wäre, wenn man vom Zustand blockiert nach laufend direkt geht. Das wäre so der Fall eines vollverdrängenden Systems, da kommen wir später nochmal drauf. Die Referenz hier bloß auf Seite 67, die ist falsch. Also, ich glaube aber im Skript steht was Sinnvolleres drin. Also dieser Übergang von Zustand blockiert in Zustand laufend direkt, das wären sogenannte vollverdrängende Systeme. Das heißt also, das Eintreffen von einem Ereignis führt sofort dazu, dass der aufgeweckte Prozess sofort die CPU bekommt. So etwas wäre also quasi bei sehr dringenden Ereignissen eine sinnvolle Reaktion. Ne? Gut, was die mittelfristige Einplanung angeht, das ist eben diese Umlagerung, das habe ich jetzt schon erzählt. Also der Zustand schwebend bereit, im Englischen auch ready suspend. Er ist also bereit, aber er ist eben ausgelagert. Bedeutet im Endeffekt eben, dass der Prozess im Hintergrundspeicher ist. Das Swap-Out ist erfolgt. Man wartet darauf, dass er wieder eingelagert wird. Und in dem Augenblick nimmt er auch nicht an der kurzfristigen Einplanung teil, das heißt also, einlasten kann ich ihn nicht, er kann nicht in den Zustand laufen kommen. Wobei typischerweise, es werden nicht einzelne Fäden ausgelagert, sondern es werden ganze Prozesse oder Adressräume ausgelagert und damit sind im Endeffekt also alle Fäden, die in diesem Adressraum laufen, also oder alle Threads innerhalb des Prozesses, sind in dem Augenblick letztendlich eben ausgelagert und im Zustand schwebend bereit. Typischerweise ist es aber so, dass man, wenn man sich überlegt, welche Prozesse schmeiße ich denn raus, dann ist es natürlich vielleicht gar nicht so sinnvoll, die Lauffähigen rauszuwerfen, sondern vielleicht noch sinnvoller, die sowieso auf irgendwas warten müssen, rauszuwerfen. Also die im Zustand blockiert sind. Das heißt also, der Übergang von blockiert nach schwebend blockiert ist eigentlich der naheliegendere, wie der Übergang von bereit nach schwebend bereit. Ja? Das heißt also, man schmeißt, macht einen Swap-Out von einem Prozess, der blockiert ist. Was in manchen Systemen auch gemacht wird, ist das Wiedereinlagern, dass man sagt, von schwebend bereit nach bereit. Das mache ich nicht direkt, sondern das mache ich über die langfristige Einplanung. Das war dieser lange Pfeil auf dem Bildchen vorhin außenrum. Das wäre eine Variante davon. Ja gut, und in der langfristigen Einplanung, wenn ein Prozess neu kommt, dann ist er also erst einmal im Zustand erzeugt. Ist vielleicht noch gar kein Speicher dafür da, also kann noch dauern, aber er ist im Prinzip mal in der Liste der existierenden Prozesse zumindest drin. Dann könnte ich Prozesse stoppen, sie einfach anhalten. Da gibt es also unterschiedliche Gründe, dass ich das tue. Also eine Möglichkeit ist unter Unix das Ctrl-Z, ne, oder mit dem Kill-System-Call. Signale kommen aber erst im Rahmen der Übungen noch dran. Ich kann also mit dem Kill-System-Call schieße ich Prozesse nicht nur ab, sondern ich kann ihnen Signale zustellen, die einfach Zustandsänderungen bewirken. Ja. Die besondere Zustandsänderung ist dann der Übergang in den Zustand terminiert. Ja. Aber es gibt zum Beispiel eben auch mit dem Stoppsignal die Möglichkeit, dass der Prozess in den Zustand gestoppt übergeht. Das ist typischerweise eine Sache, die dann viele Sekunden anhält. Ja, wenn Sie Ctrl-Z drücken in der Shell, dann wird also der Prozess gestoppt, bis Sie da wieder Foreground eingeben oder Background, dass er das Continue-Signal bekommt. Da können Sie durchaus davon ausgehen, dass Sie da viele Sekunden warten. Also wenn Sie den Prozess stoppen, dann machen Sie das ja, weil Sie irgendeinen Grund dafür haben. Da tippen Sie nicht sofort wieder weiterlaufen ein. Ja? Das heißt, der ist lange draußen. Die Frage ist natürlich, was ist ein Grund, das zu tun? Eine Möglichkeit wäre, das System ist überlastet und Sie wollen also irgendwelche Prozesse, die nicht so wichtig sind, einfach mal anhalten, damit ein bisschen Ruhe in den Laden kommt. Verklemmungsvermeidungen könnten Sachen sein, dass man sagt, okay, ich nehme den Prozess mal raus, weil der um irgendwelche Betriebsmittel konkurriert und es dadurch eben sein kann, dass eben zwei irgendwie so blöd gleichzeitig zugreifen wollen, dass der eine auf was wartet und der andere, quasi der eine auf den anderen wartet und der andere auf den einen wartet. Wenn sie da einen aus dem Spiel rausnehmen, dann kommt vielleicht einer von den Beteiligten dann doch wieder voran. Also das sind so Szenarien, in denen sowas gehen kann. Über Verklemmungen reden wir auch in einem späteren Kapitel nochmal. Ja gut, und wenn ein Prozess beendet ist, dann ist er natürlich auch nicht mehr im Rahmen der kurzfristigen Einplanung da, weil dann läuft er ja sowieso nicht mehr, ist auch nicht mehr mittelfristig lauffähig, sondern er wartet einfach darauf, dass er aufgeräumt wird. Ja? Das heißt, also es müssen letztendlich, die Betriebsmittel sind freigegeben, aber das Problem ist, ein Prozess kann sich am Ende nicht völlig aufräumen, denn um aufzuräumen, müssen Sie Code ausführen. Um Code auszuführen, brauchen Sie Speicher. Ja? Wer räumt das letzte Stückchen Speicher von dem Prozess auf? Ja? Also de facto, wer gibt den Stack frei? Wer gibt das Codesegment frei? Ja? Wer gibt den Programmcode von dem determinierten Prozess am Ende frei? Das kann der Prozess nicht selber tun. Er setzt also üblicherweise einen Flag, so quasi, ich bin's jetzt, ja, und wenn irgendein anderer oder irgendeine zentrale, ein zentraler Betriebsmittelthread macht dann quasi das letzte Wegwerfen von den letzten Datenstrukturen noch. Das ist dann dieser Zustand beendet. Ja, manchmal hat man, das hatten wir ja kennengelernt im Zusammenhang mit der Wait-Funktion, man hat halt irgendwo noch den letzten Prozesszustand, auf den vielleicht der Parent-Prozess noch wartet und den auslesen möchte. Da sind vielleicht auch noch so Statistikdaten drin, wie viel CPU-Zeit hat der Prozess gebraucht. Und diese Datenstruktur mit diesen Daten, ja, die kann der Prozess nicht selber aufräumen, sondern das muss dann halt ein anderer tun. Also das ist dieser Zombie-Zustand dann und irgendein anderer wirft dann die letzten Datenstrukturen weg und dann ist erst der Prozess wirklich weg. Gut. So, das ist jetzt nochmal das große Bild, also dieses Teilbildchen, das ist, entspricht in etwa dem, das ich in meiner Vorlesung in Systemprogrammierung 1 auch hatte. Wir haben diese Übergänge eben von einem laufenden Prozess, der verdrängt wird möglicherweise, zurück in den Zustand bereit geht und dann wieder drankommt, wieder im Zustand laufend ist, der auf irgendwelche Ressourcen wartet, dadurch in Zustand blockiert geht. Die Ressourcen stehen zur Verfügung, er geht wieder in Zustand bereit und kommt dann irgendwann wieder dran, geht wieder in Zustand laufend. Wenn wir jetzt aber der Ansicht sind, wir haben zu wenig Speicher, dann würden wir zum Beispiel einen Blockierten rausswappen, dann geht er in Zustand schwebend blockiert. Wenn der dann aufgeweckt wird, ja, dann haben wir analog zu diesem Übergang, natürlich jetzt hier diesen Übergang, er ist immer noch rausgeswappt, aber er ist jetzt bereit, also schwebend bereit. Wenn ich ihn dann einlagere, dann ist er wieder bereit. Aber ich kann auch bereit rauslagern und dann habe ich nur diesen Übergang hier. Ja. So, das ist also das Ganze mit dem mit der mittelfristigen Einplanung. Und wenn ich die langfristige noch dazu nehme, gut, die erzeugten Prozesse kommen irgendwann rein, gehen dann direkt in Zustand bereit über. Wenn ich einen Prozess stoppe, und eigentlich, ich überlege gerade, kann ich bereite Prozesse stoppen? Das kann ich nicht. Wenn Sie, also zumindest wenn man mal das unter Unix betrachtet, wenn Sie, doch, unter Unix geht das, dass Sie können bereite Prozesse stoppen. Es kommt auf die Implementierung an. Also die Bearbeitung vom Signal wird üblicherweise durch den Prozess selbst vorgenommen. Das heißt also, wenn Sie einem Prozess ein Signal zustellen und er ist im Zustand bereit, dann wird dieses Signal letztlich nur in seinen Prozessdatenstrukturen vermerkt. Und wenn er das nächste Mal in Zustand laufend kommt, dann stellt er fest, oh ja, ich habe da ein Signal und bearbeitet es. Und würde dann, wenn man so vorgeht, selber feststellen, oh ja, ich bin ja gerade gestoppt worden und geht in den Zustand gestoppt. Ja, und gibt die CPU natürlich wieder ab. Wäre eine Vorgehensweise, aber also ich zumindest den Unix-Kernel-Code, den ich kenne, da ist es tatsächlich ausgerechnet im Fall von diesem Signal so, dass dass durch die Signalzustellung auch ein bereiter Prozess aus der Warteschlange rausgenommen wird und direkt von bereit nach gestoppt überführt wird. Also diesen Sonderfall gibt es auch, das stand auch auf der einen Folie unten noch als Fußnote drauf. Das ist ja mit der Frage, wie implementiere ich es? Ja? Das kann ich deswegen ganz gut so implementieren, weil ich habe eigentlich kein Problem, wenn er bereit ist, wenn er gerade nicht läuft, dann hat er auch keine Datenstrukturen irgendwo in einem inkonsistenten Zustand, die in der Situation kritisch sein können. Und ich habe auch nicht das Problem, wie es bei anderen Signalen ist, wenn also durch einen Signalenprozess terminiert, dann muss er möglicherweise, bevor er wirklich beendet wird, muss er vielleicht noch irgendwelche Sachen aufräumen. Das heißt, ich kann ihn nicht einfach hier aus dem Bereit in den Zustand beendet überführen, denn möglicherweise muss er eben noch was machen, zum Beispiel die geöffneten Dateien schließen. Ja? Das heißt, er muss erst nochmal laufen, räumt auf und beendet sich dann. Aber im Fall von Stoppen ist es ja kein Problem, weil er kommt ja irgendwann wieder dran. Das heißt, also er muss seine Ressourcen nicht freigeben. Ja? Und dann kann ich den Übergang direkt machen. So, die Frage ist natürlich, wann, zu welchem Zeitpunkt mache ich Einplanungen und wann wähle ich tatsächlich einen bestimmten Prozess oder Thread aus, damit er laufen wird. Jeder Übergang in den Zustand bereit aktualisiert ja die Liste der bereiten Prozesse. Letztendlich wird also zu diesem Zeitpunkt eine Entscheidung über die Einlastungsreihenfolge getroffen. Ja, und es wird in Funktion dieser Einplanungsstrategie des Schedulers eben ausgeführt. Ich kann das zu verschiedenen Zeitpunkten machen, also Einplanung oder auch Umplanung, ja, also dass ich die Reihenfolge einfach ändere. Ja. Ich werde es sicherlich immer machen, wenn ein Prozess erzeugt wird, ja, weil der muss ja dann irgendwann dann da mit beteiligt werden. Ich muss es immer dann machen, wenn ein Prozess freiwillig die CPU abgibt, wobei freiwillig hier wieder in Anführungszeichen zu sehen ist. Ja. Es kann eben auch sein, dass er aufgrund irgendwelcher Dinge, die er feststellt, sich gezwungen fühlt, jetzt hier diese Relinquish-Funktion oder wie immer die heißt, aufzurufen und in den Zustand bereit zurückzugehen und also quasi ein Dispatching zu machen und einen anderen Prozess dran zu nehmen. Aber in diesem Augenblick muss er wieder in die Liste der bereiten Prozesse eingetragen werden. Das ist ein Scheduling. Wenn ein Ereignis eingetreten ist, wenn Ressourcen zur Verfügung stehen, dann muss natürlich ein Scheduling gemacht werden. Und auch im Fall von Continue, wenn also ein Prozess wieder aufgenommen wird, der vorher, also so einer hier, wenn einer, der quasi gestoppt wurde, wenn der wieder aufgenommen wird, auch dann muss ein Scheduling stattfinden. Ja? Also letztendlich in allen Situationen, in denen hier ein Pfeil reinkommt, muss die Scheduling-Funktion ausgeführt werden. So, und dann haben wir eben diese besondere Situation mit dem freiwillig abgeben, wo ich gesagt habe, in Anführungszeichen freiwillig, dass also Prozesse dazu gedrängt werden können, die CPU freiwillig abzugeben. Das ist dann der Fall, wenn wir eine verdrängende oder präemptive Prozesseinplanung haben. Ja? Dieses zwangsweise freiwillig erfolgt typischerweise so, dass durch Time Interrupts, die regelmäßig von einem Zeitgeber, also irgendeinem Quarz, in der CPU verbaut ist letztendlich, erzeugt in regelmäßigen Abständen Interrupts. Es wird im Rahmen von der Interrupt-Bearbeitung eine spezielle Funktion ausgeführt und die setzt irgendwo einen Flag oder was in den Prozessdatenstrukturen und immer wenn und in regelmäßigen Abständen kommt der Prozess, läuft so ein Prozess durch eine Routine durch und guckt nach, muss ich jetzt mal ein Rescheduling machen. Ja? Und wenn da in dem Flag eine 1 drin steht, dann läuft er quasi einfach mal in die Schedule-Funktion und macht dann ein Dispatch. Ja? Und nachdem, man muss sich das ja so vorstellen, wenn ein Prozess läuft, der führt ja nicht immer nur den Code, den normalen Anwendungscode aus, den Sie selbst programmiert haben und kompiliert haben, sondern in regelmäßigen Abständen machen Prozesse ja auch Systemaufrufe. Und im Rahmen von diesem Systemaufruf läuft er eben durch diese Schedule-Funktion durch. Ja? Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, aber wenn ich Pi berechne, mache ich keine Systemaufrufe. Ist schon richtig. Aber das heißt, Sie kommen nie an der Schedule-Funktion vorbei. Wie bringe ich jetzt also einen Prozess, der Pi rechnet und nie ins System reingeht, wie bringe ich den jetzt dazu, trotzdem ein Reschedule zu machen? Nun, wenn ein Interrupt reinkommt, wird er ja trotzdem unterbrochen. Ja? Er läuft also so vor sich hin und berechnet Pi und irgendwann haut der Interrupt rein Und dann geht er ins Betriebssystem und macht hier die Interrupt-Bearbeitung. Also er macht hier die Interrupt-Bearbeitung und normalerweise würde er am Ende beim Return vom Interrupt zurückgehen und quasi genau an dieser Stelle hier weiterarbeiten. Ne? So, eine Möglichkeit wäre jetzt natürlich, also die Interrupt-Bearbeitung, das ist Betriebssystem-Code. Jetzt könnten, und hier wurde der Zustand gesichert, der wird in irgendwelchen Registern gesichert, also zum Beispiel der Program-Counter, also die Stelle, an der quasi der Programmcode steht im Speicher, an der es weitergeht. Ja? Und diese Register werden hier restauriert und deswegen läuft er genau an der unterbrochenen Stelle hier weiter. Jetzt können Sie natürlich hier in der Interrupt-Bearbeitung ihm hier quasi einen anderen Programm-Counter unterschieben. Ja? Und dann sagen, also ich springe jetzt hier nicht so zurück und laufe normal weiter, sondern Sie haben hier irgendwo, binden Sie einfach noch quasi ein Pseudo System Call. Das ist also eine Programmroutine, die läuft einfach mal ins Betriebssystem rein und kommt wieder zurück. Macht hier drin nichts, aber ruft hier natürlich die Schedule-Funktion auf. Ja? So, und jetzt können Sie natürlich hier in der Interrupt-Bearbeitung, wenn Sie feststellen, okay, Timer-Interrupt, der soll mal freiwillig abgeben, dann restaurieren Sie ihm nicht diese Stelle hier, sondern Sie restaurieren ihm quasi beim Rücksprung diese Stelle hier. Ja, und der rennt also jetzt in einen speziellen Code rein, wo er jetzt natürlich freiwillig einen Systemaufruf macht, einen leeren Systemaufruf. Hier drin gibt er die CPU ab. Anderer kommt dran. Irgendwann später kommt er wieder dran. Dann kommt er hier wieder raus. Und wenn er hier rausgeht, dann geht er nicht hierhin zurück, sondern hier drin, gucken Sie sich an, quasi, wo war denn die Stelle, wo ich ihn das letzte Mal umgebogen habe? Das heißt, und hier biegen Sie ihn zurück und lassen ihn hier wieder weiterlaufen. So. Und jetzt haben Sie im Endeffekt diese Interrupt-Bearbeitung, die nur kurz gewesen wäre, die haben Sie jetzt quasi um eine ganz lange Geschichte nochmal verlängert, wo der Prozess aber selber ganz freiwillig die CPU abgegeben hat. Ja, obwohl er es eigentlich gar nicht wollte. Ja? Also, soweit zur Freiwilligkeit. Also das ist so der Trick, mit dem man letztendlich auch Prozesse, die gar keine Systemaufrufe machen, dazu zwingen kann, mal schnell einen Systemaufruf zu machen. Ja. Ja? Also einfach im Rahmen der Restaurierung des Prozesszustandes, ja, indem man ihm einfach was Falsches restauriert. Ja. So. Also Verdrängung letztendlich bedeutet, ein Ereignis tritt ein, dessen Behandlungsverlauf eben zum Planer, zum Scheduler führt und der vom Ereignis unterbrochene, laufende Prozess wird neu eingeplant. Ja, also hier im Rahmen von dieser Routine kommt er wieder in die Bereitliste rein und dann wird ein einzulassender Prozess ausgewählt, aufgenommen und es kann natürlich sein, wenn niemand anderes drankommt, dass er im Rahmen von dieser Einplanung und dem Prozess Umschaltung, die hier stattfindet, dass er genau den gleichen Prozess sich selber quasi wieder aufnimmt, wenn kein anderer dran ist oder wenn er die höchste Priorität hat. Ja gut, und dann geht es halt gleich weiter. Aber es kann eben auch sein, dass hier jemand anderes dran kommt. Sowohl das Scheduling als auch die Umschaltung erfolgt nicht immer unbedingt in dem Augenblick, wo das Ereignis stattfindet oder diese Verdrängungsaufforderung stattfindet. Also es könnte sein, dass sich die Verdrängung von so einem Prozess auch verzögert. Also es muss nicht sein, dass hier in dieser Situation, dass sofort dieser Weg hier beschritten wird. Es könnte durchaus sein, dass er hier noch eine Zeit lang weiterarbeitet und erst zu einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel, weil er doch freiwillig einen Systemaufruf macht, dann diese Schedule-Funktion aufruft. Ja. Also das ist letztlich der Mechanismus, wie man ihn ganz schnell dazu bringt, aber man könnte auch sagen, okay, ich signalisiere ihm das nur mal und wenn er das nächste Mal sowieso einen Systemaufruf macht, dann mache ich es. Und erst wenn er eine bestimmte Zeit lang keinen gemacht hat, dann zwinge ich ihn mal rein oder irgend sowas. Also da gibt es ganz unterschiedliche Strategien, wie Betriebssysteme sowas machen. Dadurch entstehen natürlich eventuell Latenzzeiten, die natürlich auch die Anwendung beeinträchtigen können, weil eben unter Umständen eine Anwendung nicht so schnell drankommt, weil halt ein anderer die CPU nicht freigibt. Ne? Ja. Und wenn man sich diese Latenzzeiten mal betrachtet, dann gibt es also mehrere im Rahmen von so einer Umschaltung. Es gibt einmal diese Einplanungslatenz oder Scheduling Latency, die ist unvermeidbar. Das ist im Endeffekt letztendlich die Frage, wie lange dauert es, wie lange dauert das Scheduling. Also die Latenz ist unvermeidbar, dass sie nicht deterministisch ist. Das ist nicht unvermeidbar. Es kommt einfach darauf an, was für ein Scheduling-Algorithmus ich habe, wie ich meine Warteschlangen verwalte, ob die Zeiten, die ich brauche, um so eine Warteschlange zu verwalten, ob die eben deterministisch sind oder nicht deterministisch. Ja? Also das kommt einfach auf den Algorithmus an. Ja? Und ich meine, es ist natürlich klar, wenn ich also sehr stark belastete Systeme habe, sehr lange Warteschlangen und ich muss die immer komplett durcharbeiten, dann habe ich natürlich nicht deterministische Einplanungen. Wenn ich da aber irgendwelche anderen Datenstrukturen habe, wo ich dann eben feste Aussagen über die Zugriffszeiten machen kann, dann kann das durchaus deterministisch sein. Dann habe ich die Einlastungslatenz. Das ist halt die Zeitspanne zwischen der Einplanung und der Verdrängung. Im Fall von verdrängenden Strategien ist es typisch. Na? Fällt die schon wieder aus? Oh, oh Gott. Na, mal schauen. Ne, ist kein. Moment. Ich fürchte fast, das ist das Mikrofon von letzter Woche, weil der Akku ist wieder voll. Na, schauen wir mal. Also bei Verdrängungsstrategien ist es typischerweise so, dass ich diese Umschaltung nur an bestimmten Stellen machen kann. Denn das Problem ist auch wieder, also ich kann so eine Prozessumschaltung nicht hier in der Interrupt-Bearbeitung einfach so machen, weil ich einfach nicht weiß, in welcher Situation habe ich den Prozess erwischt. Ja? Wenn es so eine Pi-Berechnung ist, dann geht das ja noch. Aber ich könnte den Prozess ja auch in der Situation erwischt haben, wo er gerade im Betriebssystem ist und irgendwelche Betriebssystemdatenstrukturen verändert. Wo er vielleicht gerade dabei ist, die Warteschlange der bereiten Prozesse zu modifizieren. Ja? Und wenn ich da mittendrin bin und ich würde ihn jetzt verdrängen, dann müsste ich im Rahmen der Verdrängung ja wieder auf die Warteschlange zugreifen. Und dann mache ich einen Unfug. Ja. Das heißt also, sinnvollerweise ist es so, dass ich nur an bestimmten Stellen, an denen sich ein Prozess befindet, eben zum Beispiel, wenn er einen Systemaufruf macht, gibt es halt die Schedule-Funktion und an dieser Stelle ist so ein Verdrängungspunkt und an der Stelle mache ich Umschaltungen und sonst mache ich keine. Ja. Ich werde natürlich auch noch Umschaltungen machen an der Stelle, wo ein Prozess feststellt, ich muss auf eine Ausgabe warten. Ja? Dann hat er ja alles aufgeräumt, hat seinen Ausgabeauftrag abgesetzt und ist jetzt in der Situation, jetzt muss ich warten und das ist ein guter Verdrängungspunkt. Ja? Also, das ist letztlich programmierbare, eine programmierte Verdrängung. Im Gegensatz dazu gibt es auch die voll verdrängende Systeme, Fully Preemptive Systems. Das heißt, da ist die Einlastung jederzeit erlaubt. Und da gilt das, was ich gerade gesagt habe, jetzt nicht. Da muss ich natürlich mein System so bauen, dass wenn ein Interrupt reinkommt, im Rahmen von dem Interrupt auf jeden Fall eine Umschaltung stattfinden kann. Dann darf ich natürlich Interrupts nicht zulassen, während ich irgendwelche kritischen Datenstrukturen bearbeite, die mit einer Einlastung in Konflikt treten würden. Ja? Oder man muss die Datenstrukturen eben so bauen, dass sie eben wirklich auch parallel nebenläufig bearbeitet werden können. Ja? Muss man entsprechend gebaut haben, dann geht das. Meine vollverdrängende Systeme sind gerade so im Bereich von Echtzeitsystemen, im Rahmen von Steuerungssystemen durchaus existieren die, aber man muss eben bei den ganzen Algorithmen, die man im Betriebssystem hat, eben auch wirklich darauf achten und jederzeit eben gegenwärtig sein. Da kann Interrupt reinkommen und der kann bedeuten, dass jetzt hier eine Prozessumschaltung passiert. Und da darf nichts kaputt gehen. Ja? Also ist, was den Anspruch an die Strategien und an die Mechanismen im Betriebssystem angeht, also deutlich höher als diese programmierte Verdrängung an bestimmten Punkten, wo man sagt, okay, ich bin im aufgeräumten Zustand, hier können wir umschalten. Ja? Aber kommt halt auch wieder immer auf die Anforderungen von so einem System an. Ich meine, beim vollverdrängenden System habe ich natürlich eine sehr geringe Einlastungslatenz, ja? Während bei bei einer programmierten Verdrängung habe ich potenziell natürlich eine höhere Einlastungslatenz, weil ich ja erst bis zum nächsten Verdrängungspunkt noch arbeiten muss, bis ich dann wirklich umschalten kann. Ja. Gut, und dann gibt es noch die Unterbrechungslatenz, Interrupt Latency, das ist die Zeitspanne zwischen der Signalisierung und dem Behandlungsbeginn dieser Unterbrechung. Also letztendlich, wenn der Interrupt reinkommt, bis die Interrupt-Bearbeitung im Betriebssystem losläuft. Ja? Und gerade bei vollverdrängenden Systemen, hatte ich ja gerade gesagt, muss ich eventuell natürlich bestimmte Codestücke schützen, dass an der Stelle keine Verdrängung passiert. Das heißt, es wird häufig dazu kommen, dass ich bei vollverdrängenden Systemen manchmal eine etwas höhere Unterbrechungslatenz habe, aber dafür eine geringere Einlastungslatenz wie bei den einfachen verdrängenden Systemen. Ja, also es gibt halt einfach Zeiten, da geht's nicht. Ja, und da kann man sich auf den Kopf stellen, es geht nicht. Es ist nur die Frage, diese Zeiten eben möglichst klein zu halten, wenn man sehr schnell reagieren möchte. So, also wenn man das jetzt mal die Latenzzeiten auch im Bezug zum Betriebsmodus sieht, also das Ganze läuft irgendwie so ab, ein Faden läuft, es kommt, er macht zum Beispiel einen Systemaufruf, er läuft ein bisschen im Betriebssystem vor sich hin, jetzt kommt ein Interrupt rein, jetzt habe ich also dann die Interrupt-Bearbeitungsphase als erstes und hier in diesem Fall arbeite ich typischerweise, Moment, Sekunde, achso, das ist jetzt der Fall von vollverdrängenden Systemen. Das heißt, ich bin im Betriebssystem, der Interrupt kommt rein, ich behandle den Interrupt, mache hier mein Scheduling, mache hier die Umschaltung, schalte hier also letztendlich, komme hier zurück, schalte im Prinzip jetzt bereits auf einen anderen Faden um, der macht einen Return aus dem System und jetzt läuft hier Faden B. Ja? Also Faden B hatte früher natürlich auch mal seinen Aufruf gemacht, ist also zu einem viel früheren Zeitpunkt mal ins System reingegangen, hat sich hier blockiert oder ist hier in Zustand bereitgesetzt worden und blockiert muss er sogar gewesen sein und im Rahmen von der Interrupt-Bereitbearbeitung wird er jetzt auch in Zustand bereitgesetzt, wird hier eingeplant eben und hier sofort eingelastet. Ja. Also das wäre, und die Synchronisation von diesen Routinen hier muss im Prinzip sperr- oder wartefrei sein, das heißt also, da brauche ich eben Algorithmen, die im Prinzip auch jederzeit eben unterbrochen werden dürfen, ohne dass Datenstrukturen kaputt gehen. So, und im Fall von normal verdrängenden Systemen habe ich die Situation, also der Faden macht einen Systemaufruf, arbeitet im Betriebssystem, jetzt kommt ein Interrupt rein. Also kritisch sind die Interrupts eigentlich vor allem immer dann, wenn sie während einer Betriebssystemfunktion reinhauen. Ja, wenn der Interrupt hier oben reinhaut, ist es relativ harmlos, da muss ich eigentlich nur den Zustand eben auf Benutzerebene, auf User-Level mir merken und den kann ich immer wieder aufsetzen. Also das ist unkritisch, aber wenn ich im Betriebssystem drin bin, letztendlich teilen sich ja alle Prozesse und alle Fäden den gleichen Betriebssystemcode und auch die Datenstrukturen dort, dann kann es eben zu Konflikten kommen, wenn die Interrupts an dummen Stellen reinhauen. So, jetzt kommt der Interrupt rein, ich bearbeite den Interrupt, dann muss ich hier eventuell darauf warten, dass ich was tun darf, also dass ich an die Datenstrukturen ran darf, an die Prozesswarteschlangen. Wenn ich das dann endlich darf, also hier kann ich also unter Umständen wirklich warten müssen und noch andere Dinge tun und wenn ich das dann darf, dann mache ich irgendwann eben meine Einplanung. Also hier habe ich dann einen Punkt erreicht, an dem so ein Einlastungspunkt im Prinzip ist. Ja? Und hier dazwischen kann es durchaus sein, dass ich eben wieder zurückgehe und wieder hier hochgehe. Hier hochgehen tue ich nicht, aber ich kann zumindest zurück in normale Betriebssystemfunktionen gehen, die fertig machen und habe dann hier endlich diesen Punkt erreicht. Und jetzt mache ich die Einplanung und dann die Einlastung und die Umschaltung. Ja? Also ich habe hier einfach eine zusätzliche Latenz drin. Das ist also so der entscheidende Unterschied daran. So, jetzt ist die Frage natürlich, wenn ich jetzt solche auch Scheduling-Strategien, also wie sortiere ich meine Prozesse überhaupt ein und auch verdränge ich oder verdränge ich nicht, ist natürlich die Frage, was ist da gut und was ist da nicht gut, und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Kriterien. Ja. Es gibt benutzerorientierte Kriterien, die konzentrieren sich typischerweise darauf, dass es eben dem Benutzer dienlich ist. Das heißt also, das Benutzer vom wahrgenommene Systemverhalten sollte eben bestimmt letztendlich, wie ich vorgehe, und letztendlich dieses wahrgenommene Systemverhalten bestimmt letztendlich auch die Akzeptanz eines Systems. Ja. Es ist natürlich häufig für die Anwendungsdomäne selbst, auch in technischer Hinsicht, bedeutsam, also eben, wie gesagt, Steuerungssystem, wo ich garantierte Reaktionszeiten haben muss. Das ist aber ein benutzerorientiertes Kriterium, denn die Steuerung, die Gerätesteuerung, die ich da programmiert habe, ist ja quasi die Anwendung auf meinem System in Bezug auf mein Betriebssystem. Häufig ist es wichtig, eben irgendwelche Gütemerkmale einzuhalten, also bestimmte Reaktionszeiten, bestimmte Antwortzeiten und solche Sachen. Demgegenüber stehen systemorientierte Kriterien, die haben also primär die Systemperformance, die Systemauslastung zum Ziel. Ich will also letztendlich effektiv und auch effizient meine Betriebsmittel auslasten, und das bestimmt in aller Regel die Rentabilität meines Systems. Ja. Ich kann natürlich Systeme immer einfach groß dimensionieren, dann reichen die schon aus, aber man muss halt immer sehen, das kostet auch. Ja? Und gerade wenn, und da ist natürlich nicht so der typische Desktop-PC, den man beim Aldi kauft, das Problem, sondern eher eben gerade auch wieder in irgendwelchen Geräten, die sie in hoher Stückzahl bauen, wenn sie da irgendeinen Mikrocontroller reinbauen, dann wird ihnen also typischerweise ihre Einkaufsabteilung sehr genau darüber verhandeln, ob sie da jetzt 64 oder 128 Kilobyte Speicher verbauen wollen. Ja? Denn sie können natürlich sagen, mein Gott, das ist ein Centbetrag. Ja gut, aber wenn sie Millionen von dem Zeugs herstellen, dann ist ein Cent halt auch ein Haufen Geld. Ja? Und dann ist es einfach eine Frage, ja, wie man da vorgeht. Und wenn man natürlich durch entsprechende andere Maßnahmen dieses Geld sparen kann, dann kann es sinnvoll sein. Es ist immer die Frage, wie sinnvoll ist es. Ja? Also manchmal schüttelt man schon den Kopf. Also wir hatten mal ein Projekt mit Daimler und haben uns halt über viele Sachen mit den Entwicklern da auch unterhalten. Und einer der Entwicklungsingenieure hat mal erzählt, also es gab bei, ich glaube es war die E-Klasse sogar, nicht die C-Klasse, die E-Klasse, gab es also eine heftige Diskussion drüber, und am Schluss haben sich die Einkäufer damit durchgesetzt, dass man von der Tachonadel, dass man nicht die ganze Tachonadel beleuchtet, sondern nur die vordere Hälfte. Ja, Mercedes E-Klasse. Ja. Also, er konnte mir nicht erklären, wofür das dann wirklich gut war. Also es hat wohl Geld gespart, ja, man hat also da so, mag schon sein, ne? Aber ich meine, was kostet das drum und wie viel baut man? Also, ja. Aber über solche Sachen wird tatsächlich nachgedacht, auf manchen Ebenen. Ja. Gut, bei großen Systemen ist es natürlich umso mehr. Ich meine, wenn Sie sich anschauen, in großen Rechenzentren, ich meine, da stehen ja zum Teil wirklich auch noch heute Rechner rum, die kosten Millionen. Ja. Die haben dann halt auch ein paar tausend Prozessoren und berechnen eben auch wirklich dicke Sachen und verbrauchen natürlich auch immens Strom. Ja? Und dann ist es natürlich schon die Frage, wie man das dann auch auslasten kann. Gerade bei diesen Großrechnern können sie natürlich häufig auch nicht, einfach indem sie mal ein paar Prozessoren stilllegen, jetzt wirklich große Mengen Strom sparen. Ja? Also wenn ich mir so an die großen Systeme denke, bei dieser Großforschungseinrichtung in Jülich, wir reden also über, was weiß ich, sind es 200.000 Prozessoren irgendwo in der Größenordnung. Der Laden hat eine Stromrechnung im Millionenbereich pro Monat. Haben auch die eigene dicke Leitung zum nächsten Kernkraftwerk, das nicht weit weg ist. Ja, wenn Sie solche Rechner betreiben, dann müssen Sie natürlich schon dafür sorgen, dass die nicht rumeideln. Ne? Also das ist gut. Ähm, Die benutzerorientierten Kriterien und die systemorientierten Kriterien, sie schließen sich letztendlich nicht aus. Sie können sich ergänzen. Die Frage ist aber einfach, worauf legt man letztlich mehr Wert? Was ist einem wichtiger? Ja? Und natürlich ist es klar, wenn ich eine gute Systemperformance habe, dann ist das natürlich auch in Bezug auf ein benutzerorientiertes Kriterium eine interessante Angelegenheit. Aber es kann durchaus sein, dass ich mein System eben einfach voll auslasten möchte und dann müssen einfach die Aufträge der Benutzer auch mal länger warten. Ja. Und wenn Sie sich so manche Jobs von Chemikern anschauen, wenn die da irgendwelche Molekülberechnungen machen, wo sie ja zum Teil wirklich auch mal so eine Woche Rechenzeit verbraten, dann ist es einfach egal, ob der Job eine Stunde früher oder später gestartet wird. Ja. Also das ist... Also wir reden ja zum Teil wirklich auch über komplexe Dinge, ja. Und da hat man natürlich ganz andere Kriterien. Ne? Wenn man sich das aber nochmal zusammen anguckt, also benutzerorientierte Kriterien sind sicherlich die Antwortzeit, also die Minimierung der Zeitdauer von der Auslösung von, ja, nicht nur einem Systemaufruf, wenn ich halt irgendeine Aktion am System veranlasse, bis das System darauf reagiert. Die Durchlaufzeit, ich möchte einfach... Die Minimierung der Zeitdauer vom Starten eines Prozesses bis zur Beendigung. Ja, also typisches Verfahren an der Stelle ist, dass ich kurzlaufende Prozesse eben bevorzuge, dann bekomme ich sehr viele Prozesse abgearbeitet. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich das bis zum Exzess treibe, dass ein potenziell langlaufender Prozess bei so einer Strategie dann vielleicht verhungert, weil er halt dann überhaupt nicht mehr drankommt, wenn immer wieder Kurzläufer reinkommen. Ja. Also insofern sieht man auch, dass solche einzelne Kriterien durchaus an anderer Stelle sofort schädliche Auswirkungen haben können. Termineinhaltung ist eine ganz wichtige Sache. Ich habe also feste Zeitpunkte, bis zu denen ein Prozess beendet sein muss. Vorhersagbarkeit eventuell auch, dass ich die Zeiten, die ein Prozess läuft, unabhängig von der jeweilig vorliegenden Systemlast, einfach darüber konkrete Aussagen machen kann. Gerade bei Echtzeitsystemen ist es natürlich eine ganz wichtige Angelegenheit. Das fordert dann häufig eben auch der TÜV, das einfach ganz klar rechnerisch eben formal bewiesen werden kann, dass eben ein Prozess eben in einer bestimmten Zeit bis zum bestimmten Zeitpunkt eben ausgeführt ist, gerade eben wieder im Hinblick auf Termineinhaltung, ja? Damit man eben auch wirklich zeigen kann, dass irgendwelche Reaktionszeiten garantiert eben eingehalten werden. Systemorientierte Kriterien wären sowas wie Durchsatz. Ich möchte also die Zahl veränderter Prozesse pro Zeiteinheit maximieren. Ich möchte die Prozessorauslastung maximieren. Das heißt, letztendlich will keine Idle-Zeiten haben. Also der Prozentanteil der Zeit, während die CPU sinnvolle Arbeit macht. Ja. Da muss man auch Obacht geben. Wenn man zu viel System in die Systemfunktion reinpackt, kann es natürlich sehr schnell passieren, dass das System sich nur noch mit sich selbst beschäftigt. Ja. Das ist natürlich, dann ist der Prozessor zwar ausgelastet, aber er macht keine sinnvolle Arbeit. Ja. Gerechtigkeit, wobei Gerechtigkeit natürlich ein sehr schwammiger Begriff und auch sehr relativ ist. Ne. Aber irgendwo eine Gleichbehandlung der auszuführenden Prozesse und die Zusicherung, dass man die Prozesse auch innerhalb gewisser Zeit, dass man den Prozessen innerhalb gewisser Zeiträume die CPU zuteilt oder zum gewissen zu einer gewissen Menge zuteilt. Also Gerechtigkeit und Termineinhaltung sind zum Beispiel zwei Punkte, die gar nicht gut zusammenpassen. Ja? Also Echtzeitsysteme sind typischerweise nicht gerecht. Die wollen auch gar nicht gerecht sein. Ja? Die wollen irgendwelche Termine einhalten. Ja? Wenn jemand eben keinen wichtigen Termin hat, dann kriegt er im Ernstfall die CPU halt auch mal nicht. Ja, das mag dann zwar vielleicht für den ungerecht sein, aber es ist wichtig. Ne? Dringlichkeit, das wäre jetzt auch an der Stelle wieder das Gegenstück dazu eben, die Vorzugsbehandlung von Prozessen mit der höchsten Priorität. Eventuell auch Lastausgleich, also eine gleichmäßige Betriebsmittelauslastung. Vielleicht auch eine Vorzugsbehandlung von Prozessen, die stark belastete Betriebsmittel eher selten belegen. Bei Lastausgleich kommen auch noch so Aspekte ins Spiel, jetzt gerade so bei modernen Multicore-Prozessoren hat man so ein bisschen das Problem. Man muss diese Prozessoren ja auch kühlen. Also wenn ein Prozessor rechnet, dann wird er ja heiß. Und wenn Sie jetzt mehrere Prozessorkerne auf einem Chip haben und die arbeiten unterschiedlich intensiv, dann haben Sie durchaus auch eine unterschiedliche Wärmeverteilung auf dem Chip. Und die kann also sehr unterschiedlich sein. Und da macht es natürlich durchaus eventuell sehr viel Sinn zu sagen, okay gut, also in der Ecke ist es jetzt heiß geworden, da quasi die CPU lasse ich jetzt ein bisschen idle laufen und schiebe die Prozesse lieber auf andere Prozessorkerne. Ja? Wenn Sie sowas geschickt machen, auch durch System geschickt machen, dann können Sie sich eventuell natürlich, was weiß ich, Lüfter und solche Sachen sparen, was unter Umständen ja auch, was die Rechnerarchitektur angeht, ein interessantes Kriterium sein kann, weil solche CPU-Lüfter, also gerade ein CPU-Lüfter, auf einer heiß werdenden CPU kann ein sehr unangenehmes Geräusch verursachen. Ja? Und sowas mögen Leute manchmal nicht auf dem Arbeitsplatz. Ja? Und auch bei Notebooks ist es natürlich so, wenn die CPU, wenn sie wirklich zu heiß wird, ja, ich meine, gibt ja Leute, die haben die dann auf den Knien stehen und spätestens, wenn es dann noch Damen mit Röcken und Strümpfen sind, also heiße CPUs und Nylons können ein Problem geben. Ja. Und, hat jedenfalls meine Freundin schon mal gehabt. Und es wird wirklich unangenehm dann. Ist letztlich aber auch eine Fragestellung. Ja? Ich meine, ich kann entsprechend stark belüften. Ja? Stark belüften heißt natürlich wieder entsprechende Lernentwicklung, was ich natürlich bei so einem Notebook nicht haben will. Ja? Oder ich sage, okay, gut, ich takte den Prozessor runter, wenn er warm wird, und tue wichtige Aufgaben woanders hinschieben. Ja? Kann also wirklich durch Betriebssystemstrategien im Prinzip solche Hardware-Effekte im weitesten Sinn vermeiden. Ja? Und das ist natürlich auch, was die Akzeptanz von so einem Gerät angeht, eine durchaus nicht irrelevante Angelegenheit. Ne? Gut, was haben wir schließlich noch bei den Einplanungskriterien? Also allgemeine Kriterien sind sowas wie Gerechtigkeit, Lastausgleich. Im Stapelbetrieb auf Rechnern habe ich solche Sachen wie Durchsatz, Durchlaufzeit, Prozessorauslastung. Wenn ich also einfach nur rechnen will, aber keine interaktiven Nutzer habe. Im Dialogbetrieb ist natürlich die Antwortzeit ein sehr wichtiges Kriterium. Und im Echtzeitbetrieb sind solche Sachen wie Dringlichkeit, Termineinhaltung und Vorhersagbarkeit ein wichtiges Kriterium. Ja. Und eventuell ist es auch ganz interessant, dass man für bestimmte Prozesse eben einfach ein Laufzeitverhalten simulieren kann, das gar nicht unbedingt dem technischen Leistungsvermögen des Rechensystems entspricht. Das heißt, man könnte also was man im Hintergrund hat, ist, Nutzer haben oft irgendwo so eine Vorstellung über die Dauer von bestimmten Aktionen. Und manche Sachen dürfen durchaus ein bisschen länger dauern, ja? Ohne dass ein Benutzer nervös wird. Und es gibt andere Sachen, die dürfen nicht so lange dauern. Ja? Also gerade wenn Sie tippen und die Zeichen dann auf dem Bildschirm sehen, das ist etwas, da wird der Benutzer so ab einem Delay von 200, 300 Millisekunden bereits empfindet das als unangenehm, sagen wir mal. Ja? Man merkt das. Ja? Das ist ganz wenig eigentlich. Ja? Während wenn Sie also irgendwie ein Programm starten, das irgendwas macht, ja? Ein Compilerlauf oder irgendetwas, ja? Da kommt es auf eine halbe Millisekunde hin oder her überhaupt nicht an. Ja? Quatsch, auf eine halbe Sekunde hin oder her überhaupt nicht an. Ja? Wenn Sie ein Programm starten und Return drücken, bis da quasi das nächste Prompt-Symbol kommt, das ist also relativ locker zu sehen eigentlich. So, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben gesprochen über die Einplanungseinheit, also letztendlich die Fäden, Threads oder Prozesse, Prozesse aber häufig ja eine Ansammlung vieler Threads. Die Lauf- und Wartephasen werden letztendlich eben in phasenweise, ja, stoßartig betrieben. Fäden sind letztendlich auch das Mittel, um eben auch die Wartezeiten von anderen Fäden, in denen die nicht rechnen können, zu kaschieren, um eben trotzdem die CPU auszulasten. Dann haben wir diese Zuteilungsentscheidung auf drei Ebenen, Long-Term, Medium-Term und Short-Term. Wir haben verschiedene Entscheidungskriterien für die Einplanung, für den Benutzer Antwort, Durchlaufzeit, Termine, Vorhersagbarkeit, für System, Durchsatz, Auslastung, Gerechtigkeit oder Dringlichkeit. Und die Durchsetzung dieser Kriterien impliziert natürlich eine bestimmte Betriebsart. Das heißt also, umgekehrt gesehen, Betriebsarten erwarten letztendlich, dass gewisse Kriterien durchgesetzt werden. Eben Echtzeitsysteme erwarten eben, dass Dringlichkeitskriterien durchgesetzt werden und interaktive Systeme erwarten also eher so Antwortzeitenkriterien, dass die durchgesetzt werden. So. Ja, soweit heute zum ersten Thema über die Prozesse. Wir schauen uns nächste Woche dann so Sachen wie Umschaltungen und so noch an. Heute Abend die Miniklausur für alle, die mitmachen wollen. 18.00 Uhr. Wir müssen relativ pünktlich anfangen, weil der Hörsaal um 18.45 Uhr für eine andere Veranstaltung noch gebraucht wird. Also Hörsaal 11 hier, ne, im Neubau nebenan. Und ja, ansonsten sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder.